Kein einziger hat es gesehen, ich auch nicht. Das war die deutsche Vorausscheidung oder Vorauswahl für den European Song Contest oder wie es früher hieß, Grand Prix Eurovision de la Chanson, vielleicht für die noch ein bisschen älter sind. Es gibt ja jedes Jahr so eine europäische Schlagerparade und da Deutschland einer der Hauptgeldgeber ist, können sie immer daran teilnehmen und es gibt aber so eine Vorauswahl, welchen Hit schicken wir denn hin? Und dies hier, den wir gerade gehört haben, das ist der Hit, mit dem Deutschland dieses Jahr daran teilnehmen wird. Und ich weiß nicht, ob euer Englisch so mächtig ist. Ich lese euch mal den Text, den er gesungen hat, auf Deutsch vor. Bevor ich da noch was zu sage, bevor ich den vorlese, jetzt sage ich noch einen weiteren Gedanken. Das ist ein junger Mann, der da auf die Bühne tritt. In Jeans, einfachen Pullover, so ein bisschen längeres Haar, rothaarig, steht einfach nur am Mikrofon. Keine, wie man so schön sagt, Performance, also keine große Show. Der steht einfach nur am Mikro und singt. Und was er singt, ist seine Geschichte. Sein Vater ist vor 13 Jahren gestorben und das bringt er in diesem Lied einfach zum Ausdruck. Du hast mich allein gehen lassen. Ich bin ein Träumer, ein Illusionist, mir wurde erzählt, das bist du auch gewesen. Ich liebe die Stille und einen klaren Horizont. All das habe ich von dir. Immer mal wieder zieht es mich an Orte, wo ich deine Stimme höre und dein Gesicht sehe und jeder kleine Gedanke mich geradewegs zu dir zurückbringen wird. Ich bin aus der einen Liebe zweier Herzen geboren worden. Wir waren drei Kinder und eine lebende Mama. Du hast aus diesem Ort ein Zuhause gemacht, eine Zuflucht vor dem Sturm. Du hast gesagt, dass ich ein Leben und ein gutes Herz hätte. Ich habe mein Bestes versucht und bin so weit gekommen. Aber du wirst es niemals erfahren, weil du mich diesen Weg hast allein gehen lassen. Du wirst immer mein Held aus Kindertagen sein und kein anderer kommt daran. Ich dachte, du würdest mich führen, wenn in meinem Leben etwas falsch läuft. Genau dann vermisse ich dich am meisten. Immer mal wieder zieht es mich an Orte, wo ich deine Stimme höre und dein Gesicht sehe und mich jeder kleine Gedanke geradewegs zu dir zurückbringen wird. Ich bin aus der einen Liebe zweier Herzen geboren worden. Wir waren drei Kinder und eine lebende Mama. Du hast aus diesem Ort ein Zuhause gemacht, einen Zufluchtsort vor dem Sturm. Du hast gesagt, dass ich ein Leben und ein gutes Herz hätte und ich habe mein Bestes versucht und bin so weit gekommen. Aber du wirst es niemals erfahren, weil du mich diesen Weg hast allein gehen lassen. Ich bin aus der einen Liebe zweier Herzen geboren worden. Wir waren drei Kinder und eine liebende Mama. Du hast aus diesem Ort ein Zuhause gemacht, eine Zuflucht vor dem Sturm. Du hast gesagt, dass ich ein Leben und ein gutes Herz hätte. Ich habe mein Bestes versucht und bin so weit gekommen. Aber du wirst es niemals erfahren, weil du mich diesen Weg hast allein gehen lassen. Wenn man den Text dann versteht auch noch und weiß, dass es seine Geschichte ist, also er singt nicht irgendwas so Erdachtes, sondern das, was ihn wirklich bewegt, dann wird das Lied auf einmal ganz anders. Und wenn man noch die anderen dazu vergleicht, Silas, die wir uns noch mal kurz angehört haben, glaube ich, war es das Beste von den fünf. Und könnte mir vorstellen, dass das Lied dieses Jahr tatsächlich mal eine Chance hat, nachdem die Deutschen im Song Contest immer auf den letzten Plätzen in den letzten Jahren gelandet sind. Ich komme da nachher noch mal drauf zurück, auf dieses Lied. Ich lade euch ein, dass ihr eure Bibeln aufschlagt. Im Johannesevangelium, sofern ihr welche mithabt. Und zwar, das erste Kapitel, Johannes 1. Ich lese in Johannes 1 ab Vers 35. Am folgenden Tag stand Johannes, das ist Johannes der Täufer, wieder da und zwei von seinen Jüngern. Und er schaute auf Jesus, der umherging, und er spricht, siehe da, das Lamm Gottes. Und es hörten ihn zwei Jünger reden und folgten Jesus nach. Er aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und spricht zu ihnen: Was sucht ihr? Sie aber sagten zu ihm: Rabbi, was übersetzt heißt Lehrer, wo hältst du dich auf? Er aber spricht zu ihnen: Kommt, und ihr werdet sehen. Sie kamen nun, und sie sahen, wo er sich aufhielt, und blieben jenen Tag bei ihm. Es war um die 10. Stunde. Wir sind so bei am Nachmittag, 16 Uhr ungefähr. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, aber war einer von diesen Zweien, die es von Johannes gehört hatten und der ihm nachgefolgt war. Dieser findet zuerst seinen eigenen Bruder Simon und er spricht zu ihm: Wir haben den Messias gefunden, was übersetzt heißt der Christus. Und er führte ihn zu Jesus und Jesus blickte ihn an und sprach: Du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du wirst Kephas heißen, was übersetzt wird mit Stein. Am folgenden Tag wollte Jesus nach Galiläa aufbrechen und er findet Philippus. Und Jesus spricht zu ihm: Folge mir nach. Philippus aber war von Bethsaida, aus der Stadt des Andreas und Petrus. Philippus wiederum findet den Nathanael und spricht zu ihm: Wir haben den gefunden, von dem Mose in dem Gesetz geschrieben und die Propheten, Jesus, den Sohn Josefs aus Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm: Kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm: Komm und sieh. Jesus sah den Nathanael zu sich kommen und er spricht zu ihm: Siehe, wahrhaftig ein Israelit, an dem kein Trug ist. Nathanael wiederum spricht zu ihm: Woher kennst du mich? Jesus antwortete und sagte: Ehe Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, da sah ich dich. Nathanael antwortete und sprach: Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Weil ich dir sagte, dass ich sah dich unter dem Feigenbaum, da glaubst du? Du wirst Größeres als dieses sehen. Und er spricht zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel geöffnet sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Ich finde das ganz spannend. Wir haben ja hier unseren Dienstagmittagkreis, wo wir uns mit vier Männern treffen und lesen zurzeit im Johannesevangelium. Wir machen das so, dass wir pro Woche uns ein Kapitel vornehmen und jeder liest das jeden Tag und dann kommen wir zusammen. Und das ist ein Punkt, dass wir uns darüber austauschen. Übrigens sind herzlich noch andere, die Dienstagmittag um 12.30 Uhr Zeit haben, willkommen, mit dazu zu stoßen. Bisschen Werbung machen, Ewart, ne, für unsere Truppe hier. Genau, wir sind jetzt gerade in Johannes 4, also wisst ihr, wenn ihr Dienstag kommt, Johannes 4 ist der Text, mit dem wir uns beschäftigen. Und das hat mich sehr bewegt, neu, als ich das las. Johannes hat Jesus getauft am Tag vorher, bevor diese Geschichte beginnt, die wir gerade gelesen haben, hat schon lange seinen eigenen Jüngerstamm. Und dann sieht er am nächsten Tag Jesus nochmal vorbeikommen und sagt zu zwei seiner Jüngern: Schaut mal, das ist der, von dem ich euch erzählt habe. Das ist das Lamm Gottes. Und die sind neugierig geworden, gehen zu Jesus hin. Ich finde das sehr spannend. Johannes ist der letzte Prophet des alten Bundes, von dem Jesus sagt, dass keiner unter den Menschen geboren, größer ist als er, weil er das Vorrecht hatte, der unmittelbare Vorläufer von Jesus zu sein, ihn zu taufen und zu erleben oder den Startschuss zu geben für Jesu Dienst, dass er anfängt, das zu tun, wofür er auf die Erde gekommen ist. Und gleichzeitig heißt es von ihm, dass er der Geringste ist unter den im Reich der Himmel, weil er eben noch ein Prophet des Alten und nicht mehr des Neuen Bundes ist. Und dieser Prophet des Alten Bundes übergibt sozusagen das Staffelholz des alten Bundes weiter, indem er seinen eigenen Jüngern sagt, das ist der, dem ihr folgen sollt. Der alte Bund, der Gesetze, Regeln und Vorschriften und Opferkult und all das hat. Und mit dem neuen Bund passiert sofort etwas Neues. Diese zwei, die quasi das Staffelholz annehmen und zu Jesus gehen, die wollen einfach erstmal Jesus erleben, nichts weiter sonst. Und bei ihm sein. Wir lesen nicht, was dort in dem Text, also was da passiert ist in diesen Stunden. Also bis Sonnenuntergang waren es noch ungefähr 2 bis 4 Stunden, wie lange sie dann noch weiter zusammen gewesen sind. Wir wissen nicht, was passiert ist, aber es muss etwas derartiges passiert sein, es muss sie derartig beeindruckt haben, mit Jesus zusammen zu sein, dass der Andreas sagte, ich muss unbedingt meinen Bruder holen. Das geht nicht, der muss ihn auch unbedingt kennenlernen und holt den Petrus. Der erlebt auch was Besonderes. Hier erfahren wir, was er Besonderes mit Jesus erlebt. 2 Dinge nämlich. Als Jesus ihn kommen sieht, sagt er, du bist Petrus bar Jonas, also der Sohn des Jonas. Damit weiß er etwas über ihn. Könnte vielleicht sein, dass er das von dem Andreas erfahren hat. Aber es könnte auch sein, dass ihm der Heilige Geist das mitgeteilt hat. Auf jeden Fall, es passiert noch etwas. Er gibt ihm einen neuen Namen. Er nennt ihn Kephas. Stein oder Fels, je nachdem, wie man es übersetzt. In der Bibel haben Namen eine ganz besondere Bedeutung. Es ist nicht einfach so wie uns. Wir werden geboren und die Eltern haben sich hoffentlich schon vor der Geburt den Namen überlegt, dem sie ihr Kind nehmen wollen, weil sonst könnte es schwierig werden. Oder es gibt dann auch manche Sachen, dann rennt der Vater dann zum Standesamt und trägt doch was anderes ein, als was vereinbart worden ist. Habe ich schon alles solche Geschichten gehört. Und den Namen hast du dann. Versuch mal in Deutschland deinen Namen zu ändern. Das geht nicht so einfach. Also das ist sehr, sehr schwierig. Da musst du schon stärkste psychische Belastung oder irgendwas nachweisen oder du brauchst eine neue Identität und kriegst dann neue Ausweise, weil irgendwie ein Geheimdienst dich ein Ausländischer sucht oder so. Aber sonst kannst du deinen Namen nicht ändern. Wir haben viele Geschichten in der Bibel, wo Leute einen neuen Namen bekommen haben. Fällt euch was ein? Jakob wird Israel halten, im Kampf am Jabok. Das dauert einen Moment, der dreht nach. Ja, Christoph. Saulus, richtig. Der Saulus, der dann nach seiner Bekehrung zum Paulus wird. Wo haben wir noch Namensänderungen in der Bibel? Ja, Abraham und Sarah. Abraham wird zu Abraham. Hatten wir schon, Jakob wurde gerade genannt hier, genau. Und jedes Mal, das sind so ein paar Beispiele, aber es gibt noch mehr, wo ein Name sich verändert, hat das etwas damit zu tun, dass diese Person in eine neue Rolle hineinkommt. Und manchmal oder oft hat es auch so einen prophetischen Charakter. Bei Abraham und Sarah, da wird eben vorausgesagt, dass er Vater vieler Nationen sein wird. Bei Jakob ist auch wie eine Voraussage, ich mache dich zu einem großen Volk. Es hat oft so auch so einen prophetischen Charakter. Das heißt, Petrus, wenn er hier zu Jesus kommt, erfährt als erstes einen prophetischen Auftrag und einen Namen, der damit verbunden ist. Du wirst nicht einfach den Weg weitergehen, sondern ich weiß von Gott, dass du ein Stein, ein Fels sein wirst, dass du eine wichtige Rolle spielen wirst. Das ist so, wie Petrus Jesus erlebt. Ich schaue mir so ein bisschen an eben mit euch jetzt, hat Jesus seine ersten Jünger gesammelt? Also, die ersten beiden, denen wird quasi das Staffelholz von Johannes übergeben und dann sind sie bei Jesus und erleben ihn. Der zweite, oder der dritte ist das ja eigentlich, der dritte, der wird von seinem Bruder zu Jesus gebracht. Dann haben wir Jesus selber, als er am nächsten Tag unterwegs ist, der sieht den Philippus und sagt einfach, los, komm mit. Und er geht auch einfach mit. Und das muss ihn auch so begeistert haben, dass es ihn nicht loslässt. Und jetzt ist er wieder wie Andreas, der zischt los und sagt, das muss ich meinem Kumpel Nathanael unbedingt erzählen. Und der Nathanael ist so, wie es auch Leute gibt, der sagt, naja, was ist das denn hier, Jesus aus Nazareth? Was ist Nazareth? Ja, also eine nichtssagende Stadt, keine Ahnung. Was soll denn aus Nazareth Gutes kommen? Ein Ort, der sonst auch gar nicht irgendwo auftaucht. Der muss so ein bisschen überredet, überzeugt werden, aber sagt, naja gut, weil du es bist, Philippus, will ich mal nicht so sein, ich gucke mir den mal an, aber und geht mit und erlebt auch etwas Spannendes. Als erstes, jetzt Jesus ihn sieht, sagt er, du bist ein Israelit, wie er es hier so formuliert, ohne Trug. Das heißt, Jesus weiß etwas über seinen Charakter, weil er fühlt sich wieder, also gespiegelt, sagt, ja, so bin ich. Also ich bin einer, der ganz zu Gott hält und der mit Gott leben will und mit dem man, der nicht einfach krumme Sachen macht, sondern sehr geradlinig ist mit Gott und mit den Menschen. Und dann sagt Jesus noch etwas, das ist so aber nach hinten gerichtet. Er sagt, ehe der Philippus dich angesprochen hat unter dem Feigenbaum, habe ich dich schon gesehen. Und offensichtlich sind die sich vorher noch nie begegnet, die beiden. Und offensichtlich waren die auch gar nicht in der Nähe des Feigenbaums, weil der Nathanael ist sehr überrascht. Der Heilige Geist muss Jesus offenbart haben, wo Nathanael sich aufgehalten hat. Also Nathanael erfährt auf eine andere Art und Weise, aber etwas Ähnliches wie Petrus, so ein übernatürliches Wort von Gott. Und das führt dazu, dass er sich dann anschließt. Wir haben 5 Leute, 4, über die ein bisschen mehr erzählt wird in diesem Text, wie sie dazu kommen, dass sie Jesus nachfolgen. Und ich will so ein paar Beobachtungen an dieser Stelle kurz festhalten. Das eine ist, jeder hat einen ganz persönlichen Weg, wie er zu Jesus findet. Ist eigentlich selbstverständlich, aber hier ist es nochmal so richtig schön deutlich gemacht. Jeder Mensch ist anders und hier sind halt Staffelholz, die ersten beiden, wird vom Bruder zu Jesus gebracht, hat eine persönliche Jesus-Erfahrung. Jesus spricht selber jemand an, auch sowas gibt es, dass Leute direkt von Jesus selber zu ihm gerufen werden. Meine Bekehrung ist so gewesen, bin direkt von Jesus angesprochen worden. Und es gibt Leute, die sind skeptisch, aber weil sie jemand haben, den sie mögen, der ihre Freund oder Freundin ist, sagen sie, ja, ich probiere es mal aus und machen ihre eigene Erfahrung mit Jesus und sind dann doch dabei. Es ist ganz unterschiedlich, aber jeder findet zu Jesus. Und da ist schon das Zweite. Jeder erlebt Jesus auch ganz anders. Kandidaten 1 und 2, die sind einfach dabei und hören, was Jesus sagt. Wir lesen Johannesevangelium noch nicht von Zeichen und Wundern zu diesem Zeitpunkt. Und auch Philippus lesen wir nichts von nichts Besonderem. Und bei 2 Leuten lesen wir von außergewöhnlichen, übernatürlichen Begegnungen mit Jesus. Und das Dritte aber, das ist die Gemeinsamkeit, die alle 5 haben, die hier zu Jesus finden. Alle finden zu Jesus, weil sie ihm persönlich begegnen und ihn persönlich erleben. Und das ist etwas ganz Entscheidendes. Das gilt bis heute. Ich kann Jesus in Anführungsstrichen, ich kann Adventist werden, ich kann nach außen hin so fromm sein, wie ich will, und trotzdem Jesus nicht begegnet sein. Und dann kann ich sehr kalt und hart und gesetzlich werden und sehr religiös, aber ich bin nicht wirklich verändert in meinem Herzen. Und das ist das Kennzeichen des neuen Bundes. Der alte Bund ist äußerliche Gesetze, Regeln und Rituale. Das Staffelholz, was Johannes übergeben hat in den neuen Bund, ist Jesus persönlich zu begegnen. Und überlegt mal selber, diejenigen, die ihr euch für Jesus von entschieden habt, gab es irgendwo so einen Punkt, wo ihr sagt, oder gibt es, ich hoffe mir auch immer wieder, wo ich sage, wow, Jesus, du bist da. Du sprichst zu meinem Herzen. Du bist nicht einfach nur so eine Geschichte eines Mannes in einem Buch, sondern du bist lebendig in meinem Leben. Mancher wird das intensiver und häufiger erleben, aber wenn ihr euch wirklich zu Jesus entschieden habt, ganz bewusst, dann bin ich ganz fest von überzeugt, in eurem Leben irgendwo so einen Punkt gegeben haben, mindestens einmal, wo ihr gesagt habt, ja, du bist wirklich lebendig, du bist da, Jesus. Ich bin noch nicht ganz am Ende, aber ich will jetzt die Brücke zu dem Lied schon schlagen. Das ist das, was die Menschen sich nachsehnen, heute noch mehr denn je. Das ist Begegnung, und zwar echte Begegnung. Ich glaube, dass dieses Lied deswegen den Platz 1 gewonnen hat, nicht nur, weil es, denke ich, besser ist als die anderen, ja, die sind zum Teil sehr eigenwillig, was sie so da drauf hatten, sondern weil es die Herzen total berührt. Dieser einfache junge Mann, der da steht, ohne eine große Show, der echt ist, ohne Trug, authentisch zumindest in dem, was er dort singt. Er singt seine Geschichte. Und ich denke, es ist eine Geschichte, mit der sich jeder identifizieren kann. Auch wenn er seine Eltern vielleicht noch hat, aber Eltern zu verlieren. Und auch wenn er vielleicht nicht einen guten Vater gehabt hat, aber jeder hat, wenn er keinen guten Vater hat, denke ich, die Sehnsucht nach einem guten Vater. Und sich vorzustellen, meinen guten Vater, wenn ich denn einen hatte, verloren zu haben und den viel zu früh verloren zu haben, ich denke, da passiert ganz viel in einem. Und ich glaube, allein wegen dieser Message, die er so rüberbringt, also seine Geschichte, hat er die Menschen angesprochen. Wir möchten gerne berührt werden. Jesus möchte gerne berühren. Wir brauchen solche Begegnungen mit Jesus. Das ist mit ein Grund, warum ich immer wieder gerne, auch wenn wir in so einer Gruppe sind, auch wir am Dienstag, wenn wir in der Bibel gelesen haben, erstmal, dass wir überhaupt in der Bibel lesen mit der Frage, Gott, was hast du mir zu sagen, dass wir in die Stille gehen und einfach fragen, Jesus, was möchtest du mir mitteilen? Und eine andere Sache, die Leute damals sehr bewegt hat, war eben auch, dass Jesus viele Menschen geheilt hat und das hat sie dahin gebracht, dass sie sagten, Jesus ist mehr als nur irgendeiner und das war eine ganz besondere Begegnung. Und eine Sache habe ich neulich erlebt. Ich bin auf einer Konferenz gewesen, einer Leiterkonferenz, und das hat mich dann auch nochmal sehr bewegt und gedacht, wow, und das möchte ich euch gerne erzählen. Da waren 12.000 Teilnehmer. Es wurde an ein paar Orte übertragen, aber an dem Ort, dem ich war, in Dortmund in der Westfalenhalle, das ist auch schon nicht ohne, wenn du mit 9.000 Leuten da in so einer Halle bist. Und auf einer Konferenz, wo alles Christen sind, die wirklich Jesus lieben und von und mit ihm lernen möchten. Diese Konferenzen gibt es, oder der die durchführt, der macht es schon seit 40 Jahren. Alle zwei Jahre findet diese Art Konferenz in Deutschland statt, an verschiedenen Orten. Und der Leiter, der das alles macht und organisiert hat, der hat vor 40 Jahren eine Gemeinde gegründet. Wird dieses Jahr sich zur Ruhe setzen, in Anführungsstrichen, also wird diesen Leitungsdienst aufgeben. Eine Gemeinde, die ja Hunderttausende, Millionen von Menschen auf diesem Planeten erreicht hat. Und er hat den letzten Vortrag, es sind viele Sprecher da, er hat den letzten Vortrag und er möchte so ein paar Dinge mitgeben, die ihm wichtig sind. Auf der Bühne steht ein Stuhl und das ist einer von den Dingen, die er mitmacht. Er setzt sich auf den Stuhl und erzählt, ganz am Anfang meines Dienstes habe ich mich vorne, die haben in einem Kino angefangen, auf einer Bühne, da habe ich mich auf diesen Stuhl gesetzt und habe Folgendes meinen Gemeindegliedern erzählt. Ich habe gesagt, was ganz wichtig ist, wenn ihr mit Gott vorwärts gehen wollt, ist, dass ihr so einen Stuhl habt zu Hause. So einen Stuhl, auf den ihr euch setzt und dieses Buch in die Hand nehmt und jeden Tag wenigstens 15 Minuten darin lest. Das hat jemand nicht gefallen. Es ist nicht, gefällt nicht immer allen, was die... was derjenige, der da vorne oder diejenige, die da vorne steht, erzählt. Und es kam jemand hinterher an, hat ihn auf dem Parkplatz abgepasst und hat gesagt, boah, was du da erzählt hast mit der Viertelstunde, du hast überhaupt keine Ahnung vom Leben. Ich bin selbstständig und selbst und ständig. Ich muss total viel arbeiten, ich muss das hinkriegen mit meinen Kunden, ich habe auch Angestellte und das alles zu managen und zu schaukeln. Und dann soll ich mich auch noch 15 Minuten jeden Tag hinsetzen und in der Bibel lesen. Und was ein Pastor ihm dann gesagt hat, hat ihm noch weniger gefallen. Er hat gesagt, was dir wichtig ist, dafür nimmst du dir Zeit. Es scheint dir nicht wichtig genug zu sein. Und das hat ihn noch richtig geärgert und ihm wohl auch nicht so schöne Dinge an den Kopf gesagt. Jedenfalls ein paar Wochen später kam besagte Person an zu dem Leiter und sagte, Bill heißt der Leiter, und sagte zu Bill, ich möchte dich gerne einladen, zusammen mit deiner Frau. Wann hast du Zeit, mal bei uns vorbeizukommen? Und ich dachte schon, er will, naja, will sich wohl entschuldigen, dass er so ein bisschen sich im Ton vergriffen hat und mich so dumm angemacht hat. Jedenfalls sind sie hin und der Tom führt ihn so in sein Haus und sagt, du musst mal mitkommen. Er hat ein großes Haus, weil er sehr erfolgreich ist und sagt, schau mal hier, das ist den Stuhl, das ist ein Schaukelstuhl, so ein hölzerner, den habe ich mir gekauft. Und er meinte so ein bisschen sarkastisch, naja, das ist der Stuhl, von dem du mir zeigen willst, dass du keine Zeit hast, um in ihm zu sitzen. Und er sagte, nee, ich mach das. Und seine Frau kommt dazu und sagt, du glaubst es nicht, der Tod hat sich total verändert, seitdem er das macht. Unsere Ehe hat sich verbessert, er ist ganz anders zu den Kindern und es ist viel entspannter hier bei uns zu Hause. Es dauert einige Zeit, die ins Land geht und der Tom geht zum Bill wieder hin und sagt, weißt du was, ich möchte meine Selbstständigkeit, meine Tätigkeit aufgeben und ich will hier in der Gemeinde anfangen, voll zu arbeiten. Und dann sagt der Bill, das mag ja gut sein, aber wir können dir nichts bezahlen, wir können dir kein Gehalt geben, wenn du hier voll arbeiten willst, das können wir nicht machen, das musst du wissen. Sagt er, ja, das ist okay, wo hast du denn diese Idee her? Naja, ich habe in meinem Stuhl gesessen, ich habe in der Bibel gelesen und Gott hat zu mir gesagt, ich soll meine Arbeit aufgeben und ich soll hier anfangen, voll mitzumachen. Und dann hat der Bill zu ihm gesagt, weißt du was, du gehst jetzt nochmal und setzt dich nochmal in deinen Stuhl und fragst nochmal, ob das wirklich so ist. Es sind noch 2-3 Monate vergangen und der Tom kam an und sagte, ich habe alles aufgegeben, ich habe alles verkauft, Montag fange ich an. Und das hat er gemacht, weil er sagte, ich habe genug, dass ich genug zurückgelegt, dass ich das machen kann. Und hat erstmal viele Jahre gearbeitet und sehr erfolgreich und gut in dieser Gemeinde mitgearbeitet. Und er war eine starke leitende Stütze mit. Irgendwann haben sie ihm dann auch was bezahlen können. Aber erstmal halt viele Jahre lang auf eigene Kosten. Und nach vielen Jahren kommt er, nach noch weiteren Jahren kommt er und sagt zu Bill, du, ein Freund von mir, der geht in eine andere Stadt, um dort eine neue Gemeinde zu gründen und ich glaube, ich werde ihm helfen. Und der Bill fragt ihn, wo hast du das her? Ich habe in meinem Stuhl gesessen, Gott hat zu mir gesprochen und er sagt, ich soll das machen. Und der Bill sagt, kann er dir irgendwas bezahlen? Nö, sagte, der kann mir nichts bezahlen, aber ich habe mich entschieden, ich werde dort einfach meine Firma wieder, also eine neue Firma gründen und die aufmachen und das wird dann schon passen und so unterstütze ich das Ganze. Das hat er gemacht, ist in diese Stadt, die im anderen viel weit, also mehrere hundert Kilometer weg war und hat ihm geholfen, die Gemeinde aufzubauen, hat einen Job gekriegt, also hat selber angefangen, sich wieder selbstständig zu machen. Das ist so erfolgreich gewesen, dass er die ersten Jahre der Hauptgeldgeber war, um dieses ganze Gemeindegründungsprojekt zu finanzieren. Und irgendwann kriegt der Bill einen Anruf von der Frau von Tom und sagt, du musst kommen. Weil er ist krank geworden und es sieht so aus, dass es nicht mehr bergauf geht. Und der Bill hat sich ins Flugzeug gesetzt, ist dorthin geflogen. Und Tom hat sich sehr gefreut, dass er gekommen ist und hat gesagt, und er saß in einem Stuhl und der Bill hat gefragt, ist immer noch derselbe Stuhl? Und der Tom sagt, ja, ist immer noch derselbe Stuhl. Und was sagt Gott jetzt zu dir? Fragt der Billy. Und der Tom sagt, Gott sagt, dass ich nicht mehr gesund werden werde. Und dass es jetzt für mich so meine letzten Tage gekommen sind. Und seine Frau schaltet sich ein und sagt, ja, so sieht's aus. Aber Gott zeigt ihm die ganzen Texte, was auf ihn wartet. Und er geht so voller Freude und so vorbereitet auf das zu, was Gott für ihn bereitet hat, der hat überhaupt kein Problem damit, dass dies jetzt seine letzten Tage sein werden. Und wir haben uns entschieden, wir behalten diesen Stuhl. Den kriegen unsere Kinder und er hält hoffentlich lange, dass ihn vielleicht auch noch unsere Enkel kriegen. Der Tom ist gestorben und der Bill hat seine Beerdigung gehalten. Was mich beeindruckt hat, der Bill stellt sich auf eine Konferenz mit 12.000 gestandenen Leitern und erzählt ihnen diese Geschichte. Neben noch ein paar anderen Geschichten, aber unter anderem diese. Du kannst mit Gott sein und trotzdem so schnell Gott aus den Augen verlieren, weil du ihm nicht mehr persönlich begegnest. Und ich bin immer wieder erstaunt und erschreckt zugleich, wie viele Christen, Adventisten es gibt, die keinen Stuhl und keine 15 Minuten am Tag haben. Und die sagen, du hast gar keine Ahnung, da habe ich gar keine Zeit für. Jesus möchte uns begegnen. Und wir brauchen die Begegnung auch. Und wenn sich da einer hinstellt und 12.000 gestandenen Leitern sagt, Leute, das ist total wichtig, und nach 40 Jahren ihnen das nochmal sagt, wie viel wichtiger ist das auch für uns? Und es ist deswegen total wichtig. Die Menschen finden zu Jesus, weil sie ihm begegnen. Aber wenn ich ihm nicht begegne, wie soll ich denn andere einladen, ihm zu begegnen? Ich wünsche mir nicht, dass die Leute einfach nur zujubeln, einen tollen Lied, was vielleicht irgendeinen Platz auf dem European Song Contest macht und was deswegen bewegt, weil es eine herzergreifende Geschichte ist, sondern ich wünsche mir, dass die Menschen etwas Herzergreifendes erleben, nämlich Jesus zu begegnen. Und dass sie Jesus begegnen, weil sie dir begegnen, der du Jesus begegnest. Amen.